Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich sehr, bei euch zu sein. Vielen Dank, dass ich mit euch diesen Gottesdienst feiern darf. Aber vor allem auch, und das ist immer eine Freude, wenn man dann miteinander auch noch das Abendmahl feiern kann miteinander. Ja, ich darf euch mitnehmen in unsere Themenreihe im Johannesevangelium. Es geht ja da um nah bei Jesus zu sein oder mit Jesus zu leben, nah mit Jesus zu leben. Und wir kommen zu Johannes Kapitel 7. Und bevor wir einsteigen, möchte ich euch kurz reinnehmen in so eine Fernsehsendung. Vielleicht kennt sie der eine oder andere. Ja, Undercover Boss. Kennt ihr das? Wenn nicht, nicht schlimm. Aber vielleicht kennt der eine oder andere diese Geschichten, wo Geschäftsführer von größeren Firmen sich verkleiden beziehungsweise als Praktikanten sich ausgeben und dann dort unter der Belegschaft arbeiten. Und so war ein Chef eines Logistikunternehmens oder Dienstes inkognito unterwegs. Er war als Praktikant in Supermarktketten tätig und musste jetzt dort in Edeka, Rewe und Real Regale füllen oder an der Kasse sitzen. Er lernte dabei nicht nur die Arbeitswelt kennen, sondern auch die Arbeitsbedingungen und das, was so ein Stück weit die Mitarbeiter alles erlebten, was sie redeten, was sie dachten. Und amüsant war, dass die Mitarbeiter sehr deutliche Ansagen machten gegenüber dem Praktikanten. Ja, vor allem einmal, als er so versuchte, durch ein bisschen mehr Reden die Zeit zu verplempern, dann kam auf einmal eine Vorarbeiterin, die sagte, geschont wird ihr keiner, die Ware muss ins Regal aufmachen. Das Auftreten dieses Praktikanten war ein bisschen ungestylt. Das fand die Vorarbeiterin auch nicht so toll. Zu grimmig, zu wenig Elan, ein bisschen mehr Freude im Job, das wäre schon nötig, sagte sie. Eine verantwortliche Teamleiterin einer anderen Filiale, wo der Praktikant auch war, also dieser Undercover-Boss, sagte dann am Schluss, also wer nicht die richtige Einstellung zum Arbeiten hat, der ist raus. Er ist viel zu langsam, die Aufforderungen ans Arbeitstempo, die hält er nicht. Sie würde ihren Undercover-Boss nicht einstellen. Am Chef scheiden sich die Meinungen. Es wurde offenbar, wie unterschiedlich die Meinungen waren, was für eine Beziehung die Mitarbeiter zur Firma oder auch nicht hatten. Jetzt geht es heute nicht um irgendeinen Undercover-Boss, der irgendwie an die Basis geht, um auszuforschen oder auszuhorchen. Nee, vielmehr geht es aber darum, wie Jesus tatsächlich inkognito zu einem der größten jüdischen Feste im Jahr geht, nämlich nach Jerusalem auf das Laubhüttenfest und dort mitkriegt, was sie alles über ihn denken und reden. Ich möchte euch mitnehmen in diesen Text und lese euch die ersten 13 Verse. Johannes Kapitel 7. Und danach zog Jesus in Galiläa umher, denn er wollte nicht in Judäa umherziehen, weil die Juden ihn zu töten suchten. Es war aber das Laubhüttenfest der Juden nahe. Da sprachen seine Brüder zu ihm, brich doch auf von hier und zieh nach Judäa, damit auch deine Jünger die Werke sehen können, die du tust. Denn niemand tut etwas im Verborgenen und sucht zugleich öffentlich bekannt zu sein. Wenn du diese Dinge tust, so offenbar dich doch der Welt. Denn auch seine Brüder glaubten nicht an ihn. Da spricht Jesus zu ihnen, meine Zeit ist nicht da, aber eure Zeit, sie ist immer bereit. Die Welt kann euch nicht hassen, mich aber hasst sie, denn ich bezeuge von ihr, dass ihre Werke böse sind. Geht ihr hinauf zu diesem Fest. Ich gehe noch nicht zu diesem Fest hinauf, denn meine Zeit ist noch nicht erfüllt. Und als er dies zu ihnen gesagt hatte, blieb er in Galiläa. Nachdem aber seine Brüder hinaufgegangen waren, ging auch er hinauf, nicht öffentlich, sondern im Verborgenen. Da suchten ihn die Juden während des Festes und sprachen, wo ist er? Es gab aber viel Gemurmel seinetwegen unter dem Volksmenge. Etliche sagten, er ist gut, andere aber sagten, nein, sondern er verführt die Leute. Doch redete niemand freimütig über ihn aus Furcht vor den Juden. Drei Gedanken, die ich mit euch durchgehen möchte. Einmal, Jesus scheidet die Geister. Es kommt auf die Jesus-Beziehung an. Das Zweite, Jesus wühlt auf. Wer ist Jesus für dich? Und das Dritte, Jesus fordert heraus. Wie entscheidest du dich? Jesus scheidet die Geister. Wie ist die Jesus-Beziehung? Schauen wir uns mal an, wie die einzelnen Meinungen waren. Was bisher geschah, das ist interessant, weil in Johannes Kapitel 6, und das müssen wir in Bedacht oder im Hinterkopf haben, da war es schon, dass sich an Jesus die Meinungen gespaltet haben. Auf einmal trennte sich die Spreu vom Weizen. Viele oberflächliche Menschen, die Jesus Begeisterung fanden oder interessant fanden, haben ihn auf einmal verlassen. Irgendwie waren sie enttäuscht worden von Jesus, weil er nicht ihren Erwartungen entsprach. Weil er nicht ihre irdischen Wünsche stillte. Sie suchten nicht Jesus oder seine Nähe zu ihm, sondern sie suchten irgendwie irdischen Profit, Wohlergehen. Richtig cool, dass er natürlich hier das Brot in Massen vermehrt. Aber von ihm selber wollten sie eigentlich gar nichts. Doch Jesus war nicht gekommen, um den Menschen mehr zu geben, was sie zum irdischen Leben brauchen, sondern Jesus war gekommen, damit sie ewiges Leben haben, eine ewige Rettung. Aber auf einmal scheidet sich da die Meinung. Das wollten viele nicht. Es kann sein, dass Jesus heute zu dir ganz persönlich spricht, dass er dich herausfordert und dich hinterfragt, was du von Jesus erwartest. Mit welcher Erwartungshaltung du hier bist oder mit welcher Erwartungshaltung du deinen Glauben lebst und wo irgendwie der Glaube am Ende für dich was rausspringen muss. Oder wie wirklich deine Jesus-Beziehung ist. Jesus möchte uns heute begegnen und dabei kommt es auf die Beziehung an. Die Zeit des Laubhüttenfestes war nahe gekommen, so lesen wir es. Jesus ging aber nicht nach Jerusalem und Judäa hinaus, sondern er wollte in Galiläa bleiben, weil er wusste, dort sind Menschen, die hassen ihn und die wollen ihn töten. Jesus ging der Konfrontation mit den Juden aus dem Weg. Gemeint sind die Pharisäer und Schriftgelehrten. Und Jesus wusste, wie sie zu ihm eingestellt waren. Und wir lesen es in Johannes Kapitel 5, Vers 18, wie sie dort schon sagten, darum suchten die Juden noch mehr, ihn zu töten, weil er nicht nur den Sabbat brach, sondern auch Gott seinen eigenen Vater nannte, womit er sich selbst Gott gleich gemacht hat. Aber es war noch nicht seine Zeit gekommen. Es war Herbst, das Laubhüttenfest. Aber sein Tod, der stand bevor, aber der sollte erst ein halbes Jahr später an Passa dann sein. Interessant ist nun, wie seine leiblichen Halbbrüder oder Stiefbrüder reagieren. Vielleicht ist es euch aufgefallen, ich habe es ein bisschen provokativ, höhnisch gelesen. Da sprachen seine Brüder zu ihm, brich doch auf von hier und zieh nach Judäa, damit deine Jünger die Werke sehen können, die du tust. Denn niemand tut etwas im Verborgenen und sucht zugleich öffentlich bekannt zu sein. Wenn du diese Dinge tust, dann offenbar dich doch der Welt. Die Brüder Jesu provozieren ihn jetzt sehr polemisch und spöttisch. Auch sie wussten, dass dort Menschen sind, die Jesus nach dem Leben trachten. Jetzt soll er nach Jerusalem gehen, um seine Macht öffentlich dort zur Schau zu stellen, so richtig zu präsentieren. Er soll jetzt doch prahlen damit, mit seinen Wundern. Wenn er schon behauptet, der Sohn Gottes zu sein, der Messias, dann wäre doch das Fest die Gelegenheit, jetzt mit seinen Wundern die Leute zu begeistern und richtig viele Anhänger zu machen. Die Brüder distanzierten sich ganz bewusst von den Jüngern, denn sie sprachen, deine Jünger, damit deine Jünger deine Werke sehen. Der Vorschlag seiner Brüder war alles andere als geistlich, es war Ausdruck ihres Unglaubens. Sie wollten ihren Bruder, sie wollten Jesus über die Klinge springen lassen. Seine Brüder glaubten nicht an ihn. So lesen wir es in Vers 5. Denn auch seine Brüder glaubten nicht. Wie wüst und gemein können doch Geschwister zueinander sein. Das war das Erste, was ich dachte. Doch Jesus lässt sich nicht provozieren, auch nicht von seinen Brüdern. Er streitet nicht mit ihnen, er bleibt relativ gelassen. Jesus ist nicht angewiesen auf den Applaus von den Massen und er sagt, das ist nicht meine Sache. Ich muss nicht da hochgehen, um da die große Show zu machen. Wir erleben hier etwas über eine Zerrissenheit in einer Familie, wo auf einmal Gläubige und Ungläubige sind. Und es erfüllt sich hier, was in Psalm 69 steht, eine Prophezeiung, die sich hier im Leben Jesu erfüllte. Da heißt es in Vers 9, entfremdet bin ich meinen Brüdern, ein Fremder geworden den Söhnen meiner Mutter. So ist es auch manchmal heute, an Jesus scheiden sich die Meinungen, die Geister, ja manchmal die Familien, die Geschwister, Eltern und Kinder. Und wenn gläubige Christen in einer ungläubigen Familie sind, dann werden sie manchmal ganz schön provoziert oder einfach so ein bisschen gemobbt oder gehänselt, ausgelacht. Das ist nicht einfach. Und vielleicht erlebst du das und kennst du das aus deiner Situation. Dann darfst du getrost sein. Lass dich nicht provozieren. Jesus hat genau das auch erlebt. Die alles entscheidende Frage ist, in welcher Beziehung stehst du zu Jesus? In Markus lesen wir einmal, wie Jesus wirklich seine Familie definiert. In Markus 3, Vers 31 heißt es, da kamen seine Brüder und seine Mutter, sie blieben aber draußen stehen, schickten zu ihm hin und ließen ihn rufen. Und die Volksmenge sah um ihn her, sie sprachen aber zu ihm, siehe, deine Mutter und deine Brüder sind draußen und sie suchen dich. Und jetzt gibt Jesus eine Antwort und sagt, wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? Und indem er ringsum die ansah, die um ihn saßen, sprach er, siehe, da meine Mutter und da meine Brüder. Denn wer den Willen Gottes tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und Mutter. Beziehung ist nicht gleich Beziehung. Die Halbbrüder hatten eine Beziehung zu Jesus, aber damit waren sie jetzt nicht gerettet. Gott hinterfragt unsere Jesus-Beziehung. Nehme ich dir mal so ein paar nennen. Es gibt eine leibliche Beziehung zu Jesus. Zum Beispiel die jüdischen Menschen. Menschen, die jüdischer Herkunft sind, sind irgendwie ja blutsverwandt mit Jesus. Aber das hilft ihnen nicht. Nur weil jemand jüdischer Herkunft ist, weil jemand Jude ist, ist er noch nicht gerettet. Es kommt auf seine Beziehung. Es gibt familiäre Beziehungen, zum Beispiel auch bei uns. Wenn deine Eltern, Geschwister, Großeltern gläubig sind, dann ist das super. Aber das hilft dir nicht. Nur weil jemand aus deiner Familie gläubig ist, bist du noch lange nicht gerettet. Es ist ein Vorrecht, einem christlichen Elternhaus oder Familie groß zu werden, weil man viel mehr mitbekommt und viel mehr weiß. Aber das macht nicht selig. Wissen macht nicht selig. Es gibt freundschaftliche Beziehungen zu Jesus, weil zum Beispiel man Jesus toll findet, man begeistert ist und der Glaube irgendwie auch cool ist und dann ist man noch ein bisschen christlich sozialisiert und die Freunde sind ja auch irgendwie in der Gemeinde, man ist begeistert. Aber nur weil man begeistert ist von Jesus, ist man noch nicht gerettet. Kapitel 5 und 6 haben wir viele Leute, die waren begeistert, die waren Jesus Nachfolger. Und als Jesus sagt, es kommt auf die richtige Beziehung an, ihr müsst mich nämlich aufnehmen, so wie ihr im Glauben mich annehmen müsst. Wer mein Fleisch isst, mein Blut trinkt, der ist, der mein Jünger ist. Und dann sind sie gegangen. Nee, das wollen wir nicht. Es gibt traditionelle Beziehungen zu Jesus, weil einfach so der fromme Glaube, der christliche Glaube üblich ist in der Familie und dazugehört. Und dann hast du die komplette Gemeindelaufbahn vielleicht schon. Von Anfang in der Kinderstunde, im Teamkreis, XL, dann Gottesdienst, BU, Taufe, Mitarbeit vielleicht sogar. Aber nur weil du in irgendetwas aufgewachsen oder groß geworden bist, zu einer Gemeinde gehörst, bist du noch lange nicht Christ. Aber Schweizer sagte mal, wer glaubt, ein Christ zu sein, weil er in die Kirche geht oder sie besucht, irrt sich. Man wird ja auch kein Auto, wenn man in die Garage geht. Christ oder zur Familie Gottes zu gehören, wird man dann, wenn meine Beziehung ganz persönlich zu Jesus ist. Und Jesus meint damit, wer mich aufnimmt und annimmt, mit mir lebt. In Johannes 1, Vers 12, und so beginnt das Johannesevangelium, heißt es, alle denen, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden. Die ihn aufnahmen, die nicht nach, und die an seinen Namen glauben, die nicht nach dem Blut, noch nach dem Willen des Fleisches, noch dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Es braucht die Beziehung zu Jesus. Interessant ist, die Brüder und Geschwister Jesu kamen später noch zum Glauben. Nach der Kreuzigung, nach der Auferstehung haben sie erkannt, dieser Bruder ist wahrhaftig der lebendige Sohn Gottes. An Pfingsten wurden die Brüder zu den Jüngern gezählt, so lesen wir es in Apostelgeschichte 1, Vers 14. Diese alle blieben bei ständig und einmütigem Gebet und Flehen zusammen mit den Frauen und mit Maria, der Mutter Jesu, und seinen Brüdern. Ist echt cool. Und dann haben wir sogar noch zwei Briefe. Judas und Jakobus. Jetzt war für sie Jesus mehr. Nicht mehr der Unbekannte inkognito, sondern jetzt auf einmal der persönliche Heiland geworden. Jesus wühlt auf, das ist das Zweite. Wer ist Jesus für dich? Jesus redet Tacheles, er spricht frei heraus. Die Welt, die hasst mich. Jesus wusste, früher oder später wird dieser Hass der Welt ihn treffen, die ihn dann später kreuzigen werden. Aber noch war die Zeit und Stunde nicht gekommen. Und das ist interessant, es ist tatsächlich eine Tatsache, dass Christen in dieser Welt immer Fremdlinge sein werden. Und je mehr die Gesellschaft sich säkularisiert, die Abneigung gegen Gott, das Christliche zunimmt, desto mehr Abneigung werden auch Christen erleben. Paulus nennt diese Zeit eine Zeit des Unglaubens und eine böse Zeit. Und das Interessante ist, dass gerade die leeren, frommen, religiösen Systeme es waren, die die ersten Jünger und Christen verfolgt haben. Jesus nennt die jüdische religiöse Oberschicht, dass sie zur Welt gehört. Er sagt voraus, dass sie es sein werden, die zum Werkzeug der Finsternis und des Unglaubens werden. Und darum sagt er, und ihr gehört in diese Welt und deswegen ist für euch diese Welt und diese Zeit richtig. War das nicht meine Zeit? Jesus redet Klartext. Jesus fängt an, die Werke der Menschen böse zu nennen. Das ist ein hartes und klares Wort. Jesus hinterfragt auf einmal unsere Motivation, unsere Taten, unsere Gedanken. Und das wühlt auf. Wir sind es nicht mehr gewohnt, dass man uns die Wahrheit sagt. Wir sind, wenn ich mal sage, auch nicht mehr ganz so kritikfähig. Viele sind ja so von sich überzeugt, dass kein anderer es wagen darf, ihn zu hinterfragen. Wir empfinden das als übergriffig, als verletzend und als beleidigend. Wir nennen den anderen ein Besserwisser. Und wir haben eigentlich so den Eindruck und machen den Eindruck, dass es nicht recht ist, wenn andere einen kritisieren oder gar korrigieren. Und diese Haltung haben wir leider manchmal auch gegenüber Gott, unserem Schöpfer, eingenommen. Wir gestatten Gott nicht mehr, uns zu kritisieren. Möchte ich fragen und hinterfragen, weil das macht Gott hier, hinterfragt uns unsere Haltung. Darf Gott noch in dein Leben hineinsprechen? Darf Gott noch dir etwas sagen? Darf Gott noch dich darauf hinweisen, dass Dinge sind, die ihm nicht gefallen und die nicht gut sind? Da, wo dein Leben dem widerspricht, was Gottes Wort sagt. Wer im Auto oder im Zug in die falsche Richtung unterwegs ist, wenn denn der Zug fährt, der muss umkehren. Der muss umsteigen, damit er ans richtige Ziel kommt. Und manche tun sich sehr, sehr schwer, eine Lebenswende zu vollziehen oder endlich umzusteigen und Christ zu werden, weil sie denken, nein, ich lass mir nichts sagen, ich will so weiterleben. Jesus schickt jetzt seine Brüder nach Jerusalem voraus und sagt, geht doch, macht Gottesdienst. Es war ein Riesenfest. Das war eine mega christliche fromme Party. Die waren alle fromm. Die haben Opfer gebracht, die haben Lieder gesungen. Aber an Jesus haben sich die Meinungen getrennt. Da waren die einen, die sagten, boah, Jesus ist gut. Die anderen haben gesagt, nein, er verführt die Menschen. Einmal scheiden sich die Geister. Es wühlt etwas auf. Da heißt es, es gab viel Getummel seinetwegen in der Volksmenge. Jesus kommt hier hoch, mitten in diesem Fest, kommt später inkognito und er kriegt mit, was die Leute denken. Jetzt hat er das vorher schon gewusst. Gott ist ja allmächtig. Gott ist allwissend. Nur doof, wenn der Mensch denkt, er könnte heimlich Pläne machen gegen Jesus oder gegen Gott oder über Gott denken und meinen, Gott kriegt es nicht mit. Gott weiß genau, was du denkst über ihn. Gott weiß ganz genau, wie das dein Herz ist. Und da gab es die Neugierigen, die fragten, wo ist Gott? Da gab es die Befürworter, die gesagt haben, er ist gut. Und es gab die Gegner, die gesagt haben, er verführt die Leute. Darf ich dich fragen, zu welcher Gruppe du gehörst? Und was du über Jesus denkst? Vielleicht ist für dich manchmal Jesus oder Gott so inkognito. Er ist nicht da. Du fragst dich, wo ist denn Jesus? Wo ist denn Jesus? Ich erlebe nichts. Ich würde ja gern. Aber wo ist er denn? Vielleicht bist du neugierig. Aber du weißt noch nicht so recht, wie das ist mit Jesus, weil du ihn noch nicht wirklich kennengelernt hast. Ich kann dir sagen, es ist auf jeden Fall das Beste, was dir im Leben passieren kann, ein Leben mit Jesus zu leben. Aber du musst es wollen, du musst zuerst die Beziehung eingehen, um ihn kennenzulernen. Vielleicht bist du auch ein Befürworter. Sagst du, ja natürlich, Jesus ist gut. Aber es geht dir, wie so vielen dort, Vers 13, doch redete niemand freimütig über ihn aus Furcht vor Juden. Keiner wagte es, öffentlich über Jesus zu sprechen. Auf einmal fehlte der Mut, sich vor Menschen zu Gott zu bekennen. Obwohl sie alle fromm waren. Obwohl sie alle religiöse Festgottesdienste feierten, auf einmal, wenn es darum ging, um Jesus zu bekennen, fehlte der Mut. Geht es dir auch manchmal so, dass du keinen Mut hast, über Jesus zu sprechen, weil man vielleicht auf einmal als Christ entlarvt wird und dann Angst hat, die Sympathien zu verlieren? Vielleicht du gelähmt bist vor Menschenfurcht, weil du dann auf einmal angemacht und ausgelacht wirst? Jesus wühlt auf. Er kennt unser Leben. Er ist da. Er weiß, was wir denken und tun. Und das Dritte und Letzte ist, er fordert heraus. Er fordert heraus, wie entscheidest du dich? Jesus bleibt nicht stumm. Er fängt an, mitten in das Leben der Menschen hineinzusprechen. Da heißt es, aber das Fest, als es schon zur Hälfte verflossen war, ging Jesus in den Tempel hinauf und lehrte. Auf einmal kommt Gott aus dem Verborgenen und er redet mitten in das fromme Leben hinein. Das möchte Gott jetzt. Gott möchte in dein Leben hineinsprechen, dich herausfordern. Nein, er lädt dich ein, ihn besser kennenzulernen. Fang an, den Schritt zu machen und zu sagen, Herr Jesus, ich möchte wirklich in eine Beziehung zu dir treten und sie pflegen. Vielleicht fühlt dich heute etwas auf. Dann lass dir was sagen von Gott. Klär deine Jesus-Beziehung. Vielleicht erlebst du einen Schnitt oder eine Trennung, weil Menschen dich angehen, weil du Christ bist. Und du erlebst auf einmal die Konsequenzen. Dann lass dich nicht provozieren. Lern von Jesus. Sei gelassen. Sei besonnen. Und vielleicht fordert dich Jesus heute auf, wieder mutig deinen Glauben an Jesus zu bekennen. Da, wo du es in der Vergangenheit vielleicht nicht gewagt hast, dich als bekennender Christ zu outen. Lass dich ermutigen. Und bleib nicht als Christ inkognito. Zeig dich. Rede von Jesus und deinem Retter, von deinem Heiland zu seiner Ehre. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Herr Jesus, wir danken dir, Herr, dass du in unser Leben hineinkommst, immer hineintrittst, manchmal im Verborgenen. Manchmal ist uns das nicht bewusst, dass du da bist, mitten unter uns. Aber Herr, dann trittst du heraus und sprichst in unser Leben hinein. Und Herr, du weißt jetzt, wer von uns angesprochen ist. Da, wo wir vielleicht Trennungen erleben aufgrund unseres Christseins. Oder da, wo unsere Beziehung mit dir vielleicht irgendwo einen Mangel hat. Weil wir uns auf irgendwelche Traditionen oder Beziehungen verlassen, die nicht tragfähig sind. Herr, danke, dass du uns nahe kommst. Ja, dass du uns begegnest. Und Herr, wir möchten wirklich dich aufnehmen in unser Leben. Wir möchten gestärkt werden für unser Christsein. Lass uns mutige Bekenner sein. Schenk, dass wir nicht schweigen aus Angst vor Menschen, sondern lass uns Kinder Gottes sein, die zu ihrem Vater stehen.